Ja, liebe Gemeinde, liebe Jugendliche und Kinder, sehr schön, dass ihr alle da seid, dass jetzt doch so ziemlich voll ist. Heute Morgen hätten noch einige Platz gehabt, hat ja schon gesagt. Es wäre schön, wenn die Jugend auch dabei gewesen wäre, aber so ist das sehr schön. Darf ich noch darauf hinweisen, dass sich da hinten, also bei den Prospekten, die ihr gerne mitnehmen dürft, das Informationsblatt, dass ich da so ein Formular hingelegt habe, wo man sich eintragen kann, wenn man das Informationsblatt der STH Basel erhalten möchte. Natürlich unverbindlich, es kommt so 5, 6 Mal im Jahr, wird es dann per Post zugeschickt. Also ihr dürft euch da gerne eintragen, einfach Adresse eintragen, dann wird das zugeschickt. Es ist uns wichtig, dass wir über die Arbeit informieren, dass für die Arbeit auch gebetet wird, denn davon leben wir. Und da sind dann noch ein paar Bücher auch zum Verkaufen. Die Broschüren sind leider zum größten Teil weg und ich habe nicht mehr dabei, auch nicht in Basel. Dann zum Thema Erziehung, Ziele. Meines Erachtens ein ganz wichtiges Thema. Heute Abend werden wir dann nachher über Lebensziele sprechen. Das hängt natürlich damit zusammen, ist aber ein anderes Thema. Erziehung, Ziele. Die Frage nach den Zielen in der Erziehungsarbeit ist für Lehrer und Eltern und auch für die Gemeinde von größter Bedeutung. Auf diese Frage, also es geht um die Frage, wohin wir die Kinder erziehen sollen. Nicht zuerst wie, sondern wohin. Aber wenn wir wissen wollen, wie wir die Kinder erziehen sollen, dann müssen wir auch wissen, wohin wir sie erziehen sollen. Auf diese Fragen der Erziehungsziele gibt es heute in der Erziehungswissenschaft, der Pädagogik sehr verschiedene Antworten. Unter anderem werden folgende Erziehungsziele dargelegt. Emanzipation, also Befreiung von einer vermeintlichen Unterdrückung, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, kritisches Denken, Fähigkeit zum Widerstand, Chancengleichheit, enthemmte Sexualität und Sozialisation. Das Problem dabei ist, dass der Mensch der Maßstab aller Dinge ist. Der Mensch ist der Maßstab auch für die Erziehungsziele, die er selbst auch festlegt. Die Frage ist, ob es so zu einer gesunden Erziehung und einer gesunden harmonischen Entwicklung kommen kann. Schlussendlich muss man sagen, dass selbst bei der Frage der Sozialisation, also wo es darum geht, dass der Mensch sich einfach in die bestehende Gesellschaft einfügen kann, dass die Gefahr dabei besteht, dass er leer zurückbleibt. Das Ziel ist dabei nämlich, dass der Einzelne befähigt wird, sich an die bestehende Gesellschaft anzupassen. Auch da gibt es keinen absoluten Maßstab für das Gute und das Böse und so auch keine verbindlichen Grundwerte. Was nützt? Das ist gut. Was nützt? Was funktioniert? Das ist gut. So hat man leider heute auch den Eindruck, dass in den Gemeinden auch ein ähnlicher Maßstab herrscht. Die Frage ist, ob wir als Christen so Salz und Licht für diese Welt sein können, wie Jesus das sagt, ob wir uns nicht vielmehr kritisch mit dem Gedankengut der Welt auseinandersetzen müssen. Die Erfahrung zeigt, dass alle diese Erziehungsziele, gelöst von der Bibel, die Erziehung leer zurücklassen. Dabei kommt es immer häufiger zu einer Identitätskrise, zu Neurosen, Psychosen, Suchtverhalten, Terrorismus und auch immer mehr zu Jugendsekten, weil eben die Jugend einen Halt braucht, die sie hier nicht findet. So wird die Freiheit, die man abschütten möchte, auf dem Weg der Emanzipation vergrößert. Also man möchte sich frei machen in der Emanzipation, aber man wird umso mehr Sklave seiner eigenen Wünsche. Die Bibel zeigt uns, wie es zu einer gesunden, harmonischen Entwicklung kommt. Und wir hatten es vorher schon gehört, das Zentrale ist die Beziehung zu Gott. Der Mensch ist für Gott geschaffen. Wir sind für die Beziehung zu Gott geschaffen. Und wenn wir uns gesund entwickeln wollen als Menschen, als Persönlichkeiten, dann nur in der Beziehung zu Gott und zu seinem Wort, in der Bindung an sein Wort. Das zeigt uns die Bibel sehr klar. Ein wichtiges Erziehungsziel ist meines Erachtens deswegen auch, dass wir Gott als Vater kennenlernen. Ich bin darauf eingegangen, vor allem gestern Abend, möchte das nicht alles wiederholen, aber das ist ein ganz wichtiges Erziehungsziel, dass meine Kinder durch mich Gott als Vater kennenlernen. Und deswegen soll ich als Vater lernen, Vater zu sein, wie Gott Vater ist. So sagt uns Paulus das in Epheser 3, Vers 15, von Gottes Vatersein ist alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden abgeleitet. Wir machen es oft umgekehrt, wir leiten vom irdischen Vatersein auf Gottes Vatersein ab. Aber dabei besteht ein Fehler, dass wir nämlich unvollkommen sind und Gott vollkommen ist, auch in seinem Vatersein. Es sollte also umgekehrt sein. Und weil Gott unser Vater ist, hat er uns in seinem Ebenbild geschaffen. Das sagt uns die Bibel. Und deswegen ist ein ganz wichtiges Ziel der Erziehung, dass wir diese Ebenbildlichkeit Gottes im Leben entfalten. Und das ist nun ein wichtiger Punkt meines Vortrags, die Entfaltung der Ebenbildlichkeit Gottes. Weil wir und auch unsere Kinder im Ebenbild Gottes geschaffen sind, ist es für uns wichtig, dass wir unsere Kinder nicht einfach so erziehen, wie es uns gut dünkt. Denn diese, meine Kinder, sind Ebenbild Gottes und sollen auch dementsprechend erzogen werden, dass Gott mit den Kindern zu seinem Ziel kommt. Wir sind in dieser Aufgabe nur Stellvertreter Gottes. Als Vater, als Mütter und Väter sind wir Stellvertreter Gottes in Erziehungsarbeit. Und durch uns soll Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt werden. Dazu sind wir nur dann fähig, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt. Zu dieser Gottesebenbildlichkeit gehören die Gemeinschaftsfähigkeit, die Verantwortlichkeit, das Denkvermögen, die Kreativität, die Körperlichkeit und auch die Emotionalität. Ich möchte nun auf manche dieser Punkte im Einzelnen eingehen, die dazu gehören, dass wir Gottes Ebenbild sind und die auch ganz wichtig sind in der Erziehungsarbeit. Zum Ersten die Gemeinschaftsfähigkeit. Auch Gott lebt in der Gemeinschaft. Da fragen wir uns, wie war das, als es noch keine Menschen gab, als es noch keine Engel gab. Die Bibel sagt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Dreieinigkeit Gottes besteht seit Ewigkeit. Und in der Dreieinigkeit gibt es auch die echte, aufrichtige Gemeinschaft, die offene, innige Gemeinschaft. Die Gemeinschaft unsererseits, unsere Gemeinschaftsfähigkeit gründet also in dieser Gemeinschaft innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit. Gott hat uns befähigt für diese Gemeinschaft. Ja, Gott hat den Menschen gemacht, damit er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Das war ein ganz wichtiges Ziel. Dafür hat Gott die Menschen gemacht, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, um die Menschen mit hineinzuziehen in diese göttliche Gemeinschaft innerhalb der Dreieinigkeit. Doch leider müssen wir sagen, dass diese Gemeinschaft, diese harmonische Gemeinschaft mit Gott durch die Sünde zerstört worden ist. Das zeigt uns die Bibel sehr klar. Und dadurch ist manches im Leben der Menschen, innerhalb der menschlichen Gemeinschaft zerstört worden. Erst durch Jesus Christus, dadurch, dass Jesus Christus in mein Leben kommt, mir die Sünden vergibt, die Beziehung zu Gott heilt und mir Frieden schenkt mit Gott, dadurch werde ich wieder neu imstande für diese Gemeinschaft mit Gott und auch für diese aufrichtige Gemeinschaft mit den Mitmenschen. Ohne Gott zerstört uns der Egoismus, diese Gemeinschaft. Aber durch Gott wird der Egoismus überwunden und wir werden befähigt für die aufrichtige Nächstenliebe. Erst diese aufrichtige Nächstenliebe, zu der wir durch die Gemeinschaft mit Gott befähigt werden, ermöglicht echte und erbauende Gemeinschaft auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ein wichtiger Bereich der Gemeinschaftsfähigkeit ist das Gespräch. Und deswegen ist wichtig, dass das Gespräch, die Erziehung zur Gesprächsfähigkeit ein Zentrum der Erziehung ist. Und dazu gehört auch die Spracherziehung. Deswegen ist wichtig, dass wir schauen, wie wir miteinander reden. Dass wir schauen, wie wir als Eltern miteinander reden. Dass wir schauen, wie wir mit den Kindern reden. Reden wir so miteinander, wie es Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegelt. Dass meine Kinder sich orientieren können, auch an meinem Wortschatz. Dass ich also so rede, dass Gemeinschaft gefördert wird. Für diese Gemeinschaftsfähigkeit ist ganz wichtig, dass das Kind sich angenommen weiß. Dass es nicht ein Konkurrenzdenken gibt innerhalb der Familie. Dass nicht das Kind den Eindruck hat, ich werde weniger geliebt als mein Bruder, als meine Schwester. Denn dann wird Gemeinschaftsfähigkeit zerstört. Konkurrenzdenken ist in der Erziehungsarbeit führt auf zur Eifersucht und Neid und damit zu einem aggressiven Verhalten und zu Pflichtvergessenheit, wodurch die Gemeinschaft zerstört wird. Ein Kind, das sich zurückgedrängt fühlt, setzt oft zerstörerische Waffen wie Willensschwäche und Rebellion ein, um beachtet zu werden. Zur Gemeinschaftsfähigkeit gehört weiter, dass man lernt, mit Konflikten umzugehen und sie zu bewältigen. In der Gemeinschaft kommt es oft zu Spannungen. Auch in der Ehe kommt es manchmal zu Spannungen. Man verletzt sich gegenseitig. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, mit diesen Spannungen umzugehen. Im biblischen Sinn. Sonst wird Gemeinschaft verunmöglicht. Wer sich egoistisch selbst behauptet, wird diese Spannungen nur fördern. Konflikte können nur durch Rücksichtnahme auf den anderen gelöst werden. Dazu braucht es eine versöhnende Haltung und die Bereitschaft, Verständnis für den anderen aufzubringen und um Vergebung zu bitten. Dazu gehört auch, dass Heranwachsende lernen, mit Autoritäten umzugehen, wie zum Beispiel mit den Eltern und den Erziehern und diese Autoritäten, die von Gott eingesetzt sind, zu achten und zu respektieren. Dies ist in erster Linie nicht deshalb, weil die Eltern oder Erzieher es wollen, sondern weil Gott es will. Ist ganz klar, ganz wichtig. Kinder sollen nicht deswegen zuerst lernen zu gehorchen, den Eltern zu gehorchen, den Lehrern zu gehorchen, weil Eltern es wollen, sondern weil Gott es will. Und weil sie dadurch schlussendlich lernen, sich Gott zu unterordnen. Mein Sohn war knapp 7, dann kam er morgen zu mir und sagt, ja Papa, manchmal gibt es ja Strafe. Hä? Frage ich, ist gut, dass es manchmal Strafe gibt? Ja, sagt er, ist gut. Na, warum ist gut? Na, dann lerne ich zu gehorchen. Weißt du, warum es wichtig ist, dass ich lerne zu gehorchen? Na, dann lerne ich auch Gott zu gehorchen. Ich war erstaunt, dass er es so begriffen hat. Genau darum geht es schlussendlich, dass man lernt, sich im Leben Autoritäten zu unterordnen und die höchste Autorität ist Gott. Zu dieser Gemeinschaftsfähigkeit gehört ferner die Wahrhaftigkeit. Gott ist in seinem Reden und Tun völlig wahrhaftig und zuverlässig. Was Gott sagt, darauf kann man sich verlassen. Selbst wenn wir nur ab und zu die Unwahrheit sagen, dann entsteht Misstrauen. Und Misstrauen zerstört die Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft mit Gott ist deswegen möglich, weil wir uns auf sein Wort ganz verlassen können. 100%. Manche wollen das heute nicht wahrhaben. Die meinen, der Bibel seien verschiedene Irrtümer und Fehler und so weiter. Das stimmt ja alles nicht. Weil Gottes Wort zuverlässig ist, absolut zuverlässig, deswegen ist diese Gemeinschaft mit Gott möglich. Da wächst kein Misstrauen. Da kann kein Misstrauen wachsen, weil wir uns ganz auf Gott verlassen können. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht ab und zu die Unwahrheit sagen oder nur halb die Wahrheit sagen, sondern dass wir lernen, die ganze Wahrheit zu sagen, weil Gemeinschaft sonst zerstört wird. Zur Gemeinschaftsfähigkeit gehört auch die Fähigkeit, mit der Sexualität und mit dem anderen Geschlecht richtig umzugehen. Schließlich stellt die Ehe ja die Ängste, das engste Gemeinschaftsverhältnis unter Menschen dar. Wichtig ist, dass der Heranwachsende lernt, seine Sexualität als gute Gabe Gottes anzunehmen. Eine Verpönung der Sexualität als etwas Dreckiges führt nur zu größeren Spannungen. Deswegen ist eine sorgfältige Aufklärung wichtig. Eine Aufklärung, die aber auch auf die Verantwortung hinweist. Und die auf den Zweck der Sexualität hinweist, die darauf hinweist, dass die Sexualität eine gute Gabe Gottes für die Ehe ist, wo man mit verantwortlich umgehen soll. Dazu schreibt Armin Mauerhofer, Zitat, eine zu baldige, enge Freundschaft kann die Persönlichkeitsentwicklung hemmen, weil der Kontakt zu Gleichaltrigen des eigenen Geschlechts zu sehr vernachlässigt wird. Andererseits ist es aber auch nicht wünschenswert, wenn Jugendliche überhaupt keine Beziehung zum anderen Geschlecht haben. Grundsätzlich ist es nötig, dass der Teenager lernt, höflich und respektvoll mit anderen umzugehen. Da sich die sexuelle Gemeinschaft in die Ehe gehört, haben wir den Jugendlichen zu helfen, bis zur Heirat damit zu warten. Der Verzicht auf eine sexuelle Bindung vor der Ehe, der natürlich mit großen Spannungen verbunden ist, fördert eine spätere Anpassungsfähigkeit und ist damit demzufolge gemeinschaftsfördernd. Aus Liebe zu Gott und zum anderen kann ein Jugendlicher diesen Verzicht auf sich nehmen. Bis soweit das Zitat. Also es ist ganz wichtig, wenn es zu einer offenen, echten, aufrichtigen Gemeinschaft innerhalb der Ehe kommen soll, dass man eben lernt, respektvoll mit dem anderen Respekt umzugehen und das heißt zu verzichten, weil es eben Gott so geplant hat. Dann die Erziehung zur Verantwortlichkeit. Gott hat uns sehr viel anvertraut. Nicht nur sehr viel, sondern diese ganze Schöpfung, den ganzen Erdkreis hat Gott den Menschen, der in seinem Bild geschaffen wurde, anvertraut. Wir haben sogar die Fähigkeit, diese Schöpfung zu zerstören. Wir haben die Fähigkeit, uns für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Die Fähigkeit hat Gott uns gegeben. Und damit auch die Verantwortung für unsere Entscheidung. Gott hat uns vor den Folgen gewarnt. Wenn wir uns zum Beispiel gegen Gott entscheiden, hat Gott uns sehr klar auf die Folgen hingewiesen. Aber die Möglichkeit hat der Mensch. Das heißt, wir haben eine sehr große Verantwortung. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dem Erdkreis, das für seine Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden kann. Tiere kann man nicht zur Verantwortung ziehen für ihre Entscheidung. Das hat Gott uns anvertraut und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, diese Verantwortung zu tragen. Zu dieser Verantwortlichkeit gehört auch die Formung des Gewissens und es ist ganz wichtig, dass unser Gewissen und auch das Gewissen unserer Kinder nach dem Maßstab der Bibel geprägt wird. Ein abgestumpftes Gewissen ist zerstörerisch, wenn wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir falsch leben. Wenn wir in Sünde leben, dann ist das zerstörerisch. Wenn wir ein überempfindliches Gewissen haben, ist es auch zerstörerisch. Es gibt Menschen, die haben immer ein schlechtes Gewissen, auch wenn sie gar nicht sündigen, wenn sie nichts Schlechtes tun. Das ist auch zerstörerisch. Deswegen ist es wichtig, dass das Gewissen nach dem Maßstab der Bibel geprägt wird. Erziehung zur Verantwortlichkeit kommt nur dann wirklich zum Ziel, wenn der Mensch lernt, seinem Schöpfer, nicht in erster Linie dem Geschöpf gegenüber, sondern Gott und seinem Wort gegenüber verantwortlich zu handeln. Der Mensch handelt dann verantwortlich, wenn er im Gehorsam Gott gegenüber handelt, wobei natürlich gesagt werden muss, dass Gott uns innerhalb dieses Rahmens, den er uns vorgegeben hat, uns auch einen bestimmten Freiraum eingeräumt hat. Innerhalb von diesem Freiraum müssen wir Entscheidungen treffen. Wir sind aber vor Gott verantwortlich für diese Entscheidungen, die wir treffen. So ist es hilfreich, wenn wir in der Erziehungsarbeit eben auch bestimmte Freiräume einordnen, einplanen, damit man lernt, selbstständig Entscheidungen zu treffen, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu tragen. Das heißt, Gott hat uns etwas anvertraut und wir lernen damit verantwortlich umzugehen. Und so ist es auch wichtig, dass wir unseren Kindern etwas anvertrauen, womit sie dann lernen, verantwortlich umzugehen. Wenn sie uns lieben, wenn sie uns respektieren, dann wird es ihnen ein Anliegen sein, uns nicht zu enttäuschen. Und so lernen sie eben auch, Verantwortung zu tragen. Dann der nächste Punkt, das ist das Denkvermögen. Gott hat uns das Denkvermögen geschenkt. Allerdings wird dieses Denkvermögen heute in unserer Gesellschaft überschätzt insgesamt. Der Mensch will ohne Gott durch das von Gott geschenkte Denkvermögen ein Paradies auf Erden aufbauen. Aber wenn unser Denken Gott ersetzen soll und sein Handeln, dann werden wir grundsätzlich in die Irre geführt. Die Bibel zeigt uns sehr klar, dass unser Denkvermögen zwar von Gott kommt, aber dass der Mensch grundsätzlich doch falsch denkt, weil er ohne Gott denkt. Der Mensch, der durch die Sünde von Gott getrennt ist, der denkt falsch. Die Bibel spricht von der Verfinsterung des Herzens, von einem verfinsterten Verstand. Der Mensch hat leere, nichtige Gedanken, dessen Folgen ein verkehrtes Leben ist. Weil der Mensch falsch denkt, lebt er falsch. Und umso wichtiger ist, dass wir lernen, richtig zu denken. Heute meint der Mensch, alles in Frage stellen zu können, durch sein kritisches Denken. Nur sich selbst stellt er nicht in Frage. Nicht? Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, wo man den Pluralismus betont, sehr stark betont, alles ist relativ, das könnt ihr so sehen, aber wir sehen es halt anders. Nur den Pluralismus selbst hinterfragt man nicht. Nicht, wenn wir schon alles hinterfragen, kritisch hinterfragen, dann müssten wir auch das pluralistische Denken kritisch hinterfragen. Alles ist relativ, nur die persönliche Überzeugung ist absolut. Die persönliche Überzeugung, dass eben alles relativ ist, die ist absolut. So sieht das bei vielen aus. Und das muss man eben auch hinterfragen. Die Bibel zeigt uns sehr klar, dass wir eine Erneuerung des Denkens brauchen. Das betont Paulus zum Beispiel in Römer 12, Vers 2. Und die geschieht so, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und dass der Geist Gottes in unser Herz kommt und unser Denken und prägt auf der Grundlage der Bibel. Dadurch wird mein Denken erneuert, dass ich lerne, der Bibel gemäß zu denken. Und dadurch werden wir erst richtig frei, auch in unserem Denken. Unser Denken wird unser Leben prägen. Um das Denkvermögen des Kindes zu entfalten, ist das emotionale Umfeld von großer Bedeutung. Das gefühlsmäßige Umfeld. Das Denken des Kindes kann sich da gut entfalten, wo die Atmosphäre stimmt. Eine harmonische Atmosphäre in der Familie fördert das Denkvermögen des Kindes. Außerdem wird ein Kind, das sich geliebt und angenommen fühlt, eher den Wortschatz und den Sprachstil des Erziehers und damit auch die Denkinhalte übernehmen, weil ja Sprache und Denken nicht zu trennen sind. Gehen. Sprache, Reden und Denken kann man nicht voneinander trennen. Wie ich denke, so rede ich. Und wie ich rede, so denke ich. Oder könnt ihr auch denken ohne Worte? Ich glaube grundsätzlich, wenn man denkt, dann hat man bestimmte Begriffe im Kopf. Also deswegen ist wichtig, dass Begriffe auch richtig im biblischen Sinn gefüllt werden. Zum Beispiel ein riesiges Problem heute, wenn man von Liebe spricht. Was meint man darunter? Wenn wir von Liebe sprechen, dann sollten wir diesen Begriff im biblischen Sinn füllen. Oder von Glaube, oder von Sünde, oder von Gerechtigkeit, oder Schöpfung, was auch immer. Wir sollten bestrebt sein, diese Begriffe im biblischen Sinn zu füllen, damit wir auch biblisch richtig denken können. Weiter zu beachten, dass eine Überfülle von akustischen und optischen Reizen, wie das ständige Hören von lauter eintöniger Musik und langes, unkontrolliertes Fernsehen, das die Denkkonzentration schwächt, die Denkfähigkeit schwächt und zur Passivität des Geistes führt. Also wenn man lange eintönige Musik hört oder lange nur vor dem Fernseher sitzt. Dadurch wird unser unbewusst unser Denken, Fühlen und Handeln mitgeprägt. Außerdem ist der passive Geist nicht in der Lage, falsche Einflüsse zu prüfen und zu verwerfen. Andererseits können wir die Denkkonzentrationsfähigkeit und damit auch das Denkvermögen durch einen geordneten Tagesablauf, genügend Schlaf, körperliche Betätigung, auswendig lernen, erzählen von Geschichten durch gemeinsame Vertiefung nach einer Darbietung, einer Unterrichtsstunde und so weiter fördern. Also es ist wichtig, dass Kinder genügend schlafen, dass sie Abwechslung haben, dass sie auch spielen, dass sie auswendig lernen, dass man ihnen Geschichten erzählt oder Bücher vorliest, schon sehr früh, damit sie auch das Denkvermögen fördern können. Dann die schöpferische Fähigkeit. Gott hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen. Ist also auch schöpferisch fähig und tätig. Und wir sind sein Ebenbild, auch wir sollen schöpferisch tätig sein. Nur mit dem Unterschied, dass Gott das Weltall aus dem Nichts geschaffen hat, das können wir nicht. Wir können nur das verwandeln, umbilden, was Gott eben schon geschaffen hat. Die schöpferische Fähigkeit können wir zum Beispiel durch Bastelarbeit, Spielen von Musikinstrumenten, durch Familienspiele, durch bildhafte Darstellungen und so weiter fördern. Ein Kind, das innerlich ausgeglichen ist, kann kreativ tätig sein. Und dennoch die Gefühlswelt. Auch unsere Gefühle sind ein Teil unserer Persönlichkeit und sind von Gott geschenkt. Ist übrigens ganz wichtig, dass wir das verstehen, nicht? Unsere Gefühle, ich glaube, mit denen haben wir oft am meisten Probleme, damit fertig zu werden. Auch gerade so in der Pubertät, im Jugendalter, haben wir manchmal Schwierigkeiten, mit den Gefühlen umzugehen. Aber es ist wichtig, dass wir zuerst einmal sehen, dass auch die Gefühle uns von Gott geschenkt worden sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir lernen, richtig damit umzugehen. Es ist eine große Hilfe, wenn wir uns von Gott bedingungslos geliebt und angenommen fühlen, dann können wir auch besser mit unseren eigenen Gefühlen umgehen. Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, so wie wir sind und dass er uns annimmt, wie wir sind. Paulus sagt in Römer 15, Vers 7, dass wir uns gegenseitig annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Wir sollen uns gegenseitig annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das heißt nicht, dass wir einfach das Auge zudrücken sollen vor den Schwächen des anderen, aber wenn wir uns bedingungslos eben gegenseitig annehmen und lieben, dann kommt das besser an, wenn wir dem anderen auch die Wahrheit darüber sagen, was uns eben Schmerzen bereitet. Unsere Gefühlswelt können wir nicht direkt beeinflussen. Ich kann nicht sagen und denken und fühl dich mal gut und dann fühlst du dich gut. Hä? Es geht nicht so einfach. Oder geht's bei euch? Manchmal würden wir es gerne, wenn wir uns miserabel fühlen. Einfach denken und jetzt will ich mich mal gut fühlen und dann fühle ich mich gut. Aber indirekt geht das. Über unsere Gesinnung, über unsere Lebenseinstellung kann unsere Gefühlswelt und wird unsere Gefühlswelt beeinflusst. Die Gesinnung können wir verändern, natürlich mit Gottes Hilfe. Das ist möglich. Das ist nicht eine Frage des Könnens, sondern des Wollens. Es ist die Frage, ob ich will, ob ich bereit bin, meine Gesinnung zu verändern. Die Bibel fordert uns dazu auf. Sie fordert uns nicht auf, weil das unmachbar wäre, jetzt fühlt euch mal gut. Aber eben, dass wir unsere Gesinne verändern. So kann ich zum Beispiel meine Hassgefühle gegen den anderen abbauen, indem ich meine Gesinnung ihm gegenüber ändere. Wenn ich lerne, ihn mit anderen Augen zu sehen. Das wird nicht automatisch geschehen. Nicht automatisch dadurch, dass ich jetzt denke, jetzt will ich ihn nicht mehr hassen, bin ich schon ganz anders und fühle ganz anders, aber indem ich bewusst gegen diese Gesinnung, diese falsche Gesinnung oder Hassgesinnung kämpfe, werden auch meine Gefühle verändert werden. Ich schneide sozusagen die Wurzeln ab von den Hassgefühlen, indem ich einfach lerne, den anderen aus der Perspektive Gottes zu sehen und zu verstehen, dass Gott genau diese Person unaussprechlich liebt. Diese Person, die ich so hasse, diese liebt Gott. Für die ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wenn ich das lerne zu verstehen und dementsprechend auch eine Gesinnung habe ihm gegenüber, dann wird den Hassgefühlen der Nährboden abgeschnitten. Und dann können meine Gefühle verändert werden. Besonders der Pubertierende braucht Hilfe, um mit seinen Launen, mit seiner Launenhaftigkeit umzugehen. Nicht? Wir sprechen da manchmal von der Launenhaftigkeit, aber es ist bedingt durch die Hormone und durch das schnelle Wachstum, das ihn manchmal ziemlich zu schaffen macht. Eine große Hilfe dabei ist das offene Gespräch, in denen über Niedergeschlagenheit, Trauer, Ängste und Ärger offen gesprochen werden darf. Der Heranwachsende muss lernen, über verletzte Gefühle und aufgestauten Ärger so zu reden, dass der andere nicht verletzt wird. Das ist ja auch später sehr wichtig für die Ehe, deswegen ist es wichtig, dass wir rechtzeitig darüber reden, wenn ich mich geärgert habe und bis zum geht nicht mehr, nicht? Und jetzt möchte ich mal so richtig reinhauen, dass ich dann trotzdem lerne, so zu reden, dass der andere nicht verletzt wird. Dann haben wir alle zu arbeiten. Paulus fordert die Väter auf und damit die Erzieher, ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Und das heißt, dass man auch lernen muss, den Unmut nicht auf Unschuldige loszulassen, auszulassen. Das muss man im Leben lernen, ist ganz wichtig. Es ist auch wichtig, dass der Pubertierende lernt, mit seinen Liebesgefühlen umzugehen. Er muss lernen, mit dem anderen Geschlecht offen und respektvoll umzugehen und sich nicht nur von seinen oft egoistischen Gefühlen führen zu lassen. Und deswegen braucht es auch eine dem Alter entsprechende Aufklärung. Also das gehört zum Gefühl. Die Gefühle sind halt ein wichtiger Bereich unseres Lebens und umso wichtiger ist, dass wir lernen, auch damit umzugehen. Zum nächsten Teil. Das gehört ja also alles zur Gottes Ebenbildlichkeit. Wir sind Gottes Ebenbild, so zeigt uns das die Bibel. Aber das Problem ist, dass die Sünde dazwischen gekommen ist. Und deswegen haben wir so zu kämpfen damit. Dass wir das nicht einfach ohne weiteres so entwickeln können in unserem Leben. Die Sünde will das alles zerstören. Die will unser Denken zerstören, dass wir falsch denken. Auch unser Reden, dass wir falsch reden und dass wir nicht mehr in der Lage sind, das auszuführen, was Gott für uns geplant hat. Aber Gott hat uns in seinem Wort seinen Plan mitgeteilt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in der Erziehung auch das, was hier in der Einleitung vorher betont wurde, dass wir eine biblische Grundlage legen in der Erziehung des jungen Menschen. Dass sie lernen, vom Wort Gottes her lernen, wie sehr Gott sie liebt, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat und welches der Maßstab Gottes für ihr Leben ist. eine Übersicht über die Bibel weitergeben. Die Bibel ist Gottes Maßstab für unser Leben. Sie will uns bewahren. Sie will uns zu einem erfüllten Leben führen. Und sie will uns schlussendlich in die Beziehung, in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus führen. Und das ist überhaupt ein ganz entscheidendes Ziel in der Erziehungsarbeit. Das Kind in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus führen. Wenn das nicht klappt, dann ist schlussendlich, müssen wir sagen, alles sinnlos. Weil das davon überhaupt alles abhängt. Die Bibel zeigt uns, dass der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, seit dem Sündenfall geistlich nicht nur halbtot, sondern ganz tot ist. Nicht nur halbtot, sondern ganz tot. Und nicht mehr imstande, ohne Christus, nicht mehr imstande, Gottes Willen zu tun. Paulus sagt, dass er die Herrlichkeit Gottes verloren hat. Er kann Gottes Majestät, Gottes Heiligkeit nicht mehr widerspiegeln, weil die Sünde ihn von Gott trennt. Und deswegen ist sehr wichtig, dass wir Kinder so früh wie möglich in diese lebendige Beziehung zu Jesus führen. Weil Jesus eben genau deswegen auf diese Erde gekommen ist, weil er genau deshalb am Kreuz gestorben ist, um das Gericht Gottes über die Sünde auf sich zu nehmen, um uns zu befreien, um uns Frieden zu bringen, in der Gemeinschaft mit Gott, Frieden im Herzen. Wollen wir Kinder in die Beziehung zu Jesus führen, dann ist wichtig, dass wir ihnen immer wieder erklären, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, was es heißt, Jesus ins Leben aufzunehmen, was es heißt, durch Jesus Vergebung zu empfangen, was es heißt, Jesus ins Herz einzuladen. Es ist wichtig, dass Kinder begreifen, wie das geschieht. Und dabei ist wichtig, dass sie nicht zu falsch unter Druck gesetzt werden, denn schlussendlich muss es Gottes Geist wirken, dass sie zum Glauben kommen. Also ganz wichtig, dass wir ihnen den Heilsweg immer wieder erklären. Und dabei sollten wir auch nicht müde werden. Warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, warum es wichtig ist, Jesus im Leben aufzunehmen. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir ihnen diese Liebe weitergeben, die Jesus uns geschenkt hat, damit sie begreifen, wie sehr Gott sie liebt. Wenn Kinder nun zum Glauben kommen, was ein ganz wichtiger Schritt ist im Leben, dann heißt das noch lange nicht, dass sie nun am Ziel angekommen sind. Dann zeigt uns das Neue Testament, dass sie ins Bild Jesu umgestaltet werden sollen. Das ist das nächste Ziel dann, dass Kinder und dass wir alle ins Bild Jesu umgestaltet werden. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus das eigentliche Ebenbild Gottes ist. Und Jesus nicht nur das eigentliche Ebenbild Gottes, sondern er ist auch der Schöpfer aller Dinge. Jesus hat uns geschaffen, das heißt, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn wir nun ins Bild Jesu umgewandelt werden, dann werden wir ins Bild unseres Schöpfers umgewandelt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und durch Jesus kann unser Leben neu gestaltet werden. So wichtig, dass wir die Kinder in diesem Umwandlungsprozess begleiten. Ich meine, wir müssen ja barmherzig sein und geduldig sein. Wir merken, dass wir noch lange nicht am Ziel angekommen sind, dass wir immer noch fehlerhaft sind und dass wir dementsprechend auch die Kinder begleiten, dass sie auf diesen Weg zum Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, befestigt werden, gestärkt werden. Dabei ist wichtig, dass Kinder lernen und dass wir auch lernen, für andere Menschen zu leben. Wenn wir ins Bild Jesu umgestaltet werden, dann lernen wir für andere Menschen zu leben, anderen Menschen zu dienen, nicht individualistisch zu denken. Darin ist Jesus uns ein Vorbild und das heißt schlussendlich für die Gemeinde erziehen. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt, die Erziehung für die Gemeinde Jesu. Das ist ein wichtiges Ziel. Dass Kinder in die Gemeinde geführt werden. 10-mal oder 12-mal braucht das Neue Testament den Ausdruck Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Jesu ist nicht von Menschen gemacht, von Menschen eingesetzt, sondern ist die Gemeinde Gottes. Auch diese Gemeinde ist die Gemeinde Gottes, die Gott in der Welt gegründet hat, damit sie Licht der Erde oder Licht der Welt oder Salz der Erde sein soll. Sie ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. So sagt uns das Paulus im 1. Timotheus 3, Vers 15. Hier wird die Wahrheit Gottes nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt, indem Gottes Wort die Norm für das alltägliche Leben der Glieder ist. In der Gemeinde, sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, wird die Wahrheit Gottes nach dem Wort Gottes nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Und die Gemeinde, meine ich, ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo Sünde überwunden wird. Nicht, wo Menschen fehlerlos leben, das ist was anderes, aber wo Sünde überwunden wird und überwunden werden kann. Weil Jesus Christus die Sünde besiegt hat und weil wir Menschen sind, die Jesus Christus ins Herz aufgenommen haben und die mit Jesus damit auch den Sieg über die Sünde haben. Unser Glaube ist der Sieg, sagt das Neue Testament. In der Welt kann Sünde nicht überwunden werden, aber in der Gemeinde sehr wohl. Der Heilige Geist fügt Menschen innerlich in die Gemeinde ein, indem sie wiedergeboren werden. Indem Menschen Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen, durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden, werden sie innerlich in den Leib Christi hineingeführt. Und nun ist wichtig, dass wir eben auch äußerlich in die Gemeinde geführt werden und lernen, der Gemeinde zu dienen. Denn das ist ein ganz wichtiges Ziel im Leben hier, dass wir nicht nur lauter Individualisten sind, für uns leben, ich für mich und du für dich nicht und wie auch immer, am besten ja alle für mich, sondern ich für die anderen. Das ist das Prinzip der Gemeinde. Jeder für die anderen zum Dienst. Und das heißt, dass wir lernen müssen, uns einzufügen in diesen Leib Christi. Und diese Erziehung, meine ich, fängt schon sehr früh an. Wie können Kinder den Weg in die Gemeinde finden? Nicht da, wo über die Gemeinde geschimpft wird. Nicht da, wo über die Gemeinde negativ gesprochen wird, sondern wo man von der Gemeinde begeistert ist. Trotz Fehler und Schwächen der Gemeinde, wo man eine innere Liebe zur Gemeinde hat, weil man ja eine Liebe zu Jesus hat und weil Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert, dürfen auch wir diese Liebe zur Gemeinde teilen. Und das ist ganz wichtig. Kinder haben oft den Weg da nicht in die Gemeinde gefunden, wo die Eltern zwar regelmäßig zum Gottesdienst gingen, aber nicht wirklich diesen Glauben gelebt haben. Also wo Kinder dann eine Diskrepanz empfunden haben zwischen Leben und Glauben. Deswegen sollten wir wirklich auch Gemeinde leben, im täglichen Leben. Nicht nur zum Gottesdienst gehen, sondern mit Überzeugung auch Gemeinde leben. Im alltäglichen Leben. Und dann versuchen Gemeinde Aktivitäten auch dementsprechend zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mitmachen und wissen, dass sie auch dazu gehören. Man hat eine Rundfrage gemacht, warum Kinder, die christliche Eltern hatten, nicht den Weg in die Gemeinde gefunden haben. Die Antwort war: erstens, die Auslegung der Bibel ist lebensfremd. Zweitens, die Gemeinde kümmert sich nicht um die persönlichen Probleme. Also die Jugend hatte den Eindruck, sie haben sprechen nur immer über eigene Probleme, nicht über unsere Probleme. Drittens, wir dürfen der Gemeinde keine Verantwortung übernehmen. Und viertens, wir sehen im Leben der Gemeindeglieder Widersprüche zwischen Lehre und Leben. Das waren so die Antworten, die gegeben wurden. Wir sehen Widersprüche zwischen Lehre und Leben. Es ist wichtig, dass man sieht, auch wir sind nicht vollkommen, aber wir nehmen die Bibel ernst und wir versuchen danach zu leben. Für junge Menschen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie in der Gemeinde einen Halt finden. Denn wenn sie diesen Halt nicht in der Gemeinde finden, werden sie den überhaupt nicht finden auf dieser Welt. Deswegen ist wichtig, dass sie den Weg in die Gemeinde finden. Und ich hoffe, dass Gott uns diese Gnade schenkt, dass wir so unsere Kinder erziehen können, dass sie nicht nur den Weg in die Gemeinde finden, sondern den Weg in die aufrichtige Nachfolge Jesu, dass sie Jesus von ganzem Herzen und mit Freuden dienen, wie es die Bibel sagt. Lasst uns am Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, du bist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Du bist für uns gestorben und dafür danke ich dir. Herr, du willst, dass wir glücklich und erfüllt leben. Aber wir wissen, dass dieses Leben, diese Fülle nur bei dir zu haben ist. Das sagt uns dein Wort ganz klar. Herr, bitte schenke du Gnade, dass wir das immer mehr lernen. Dass wir aus deiner Vergebung leben, aus deiner großen Gnade und Güte, aus deiner Barmherzigkeit. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt so zusammen sein dürfen hier, um auf dein Reden zu hören, auf dein Wort zu hören. Schenke Gnade, dass wir darin wirklich Antworten finden, für unser Leben, aber auch für unsere Erziehungsarbeit. Dass wir Väter und Mütter sind nach deinem Herzen, für unsere Kinder. Dass wir ihnen auch im Glauben ein Vorbild sind, auch im Gemeindeleben, im Dienst für die Gemeinde. Schenke du Gnade und Gelingen. In deiner großen Barmherzigkeit, im Namen Jesu. Amen.